Hallo und herzlich willkommen zum Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich heute zur zweiten Folge nochmal Stefan und Bobby Reinhardt bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Falls ihr die erste Folge noch nicht angehört habt, dann erstmal zurückgehen, die erste Folge anhören. Da haben wir nämlich ausgiebig über ja, Indonesien gesprochen. Wir haben übers Tauchen vor allem ganz viel gesprochen. Und jetzt werden wir, oder vor allem über Bira. Und jetzt geht es heute so ein bisschen über Toraja. Aber erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich, dass ihr heute nochmal bei mir im Podcast seid.
Dankeschön, Dankeschön.
Danke
Freue für
mich.
das weitere Einlaufen, ja.
So, ihr habt mir ja nämlich vorher schon erzählt, dass Toraja eine ganz, ganz tolle Destination ist und dass es da ganz viele Besonderheiten gibt, warum man da unbedingt mal hingehen muss. Und jetzt frage ich mich natürlich, jetzt habe ich vielleicht die erste Folge angehört, habe gesagt, okay, ich muss unbedingt mal tauchen gehen, ich muss unbedingt mal nach Bira gehen, ich muss euch besuchen und da einen schönen Urlaub machen und die tollen Strände mir angucken. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, was kann ich noch alles sehen?
Ja, also Süd-Sulawesi, wo wir sind, Makassar ist ja der Flughafen. Und damals, als es noch nicht so viel los war mit Tauchen in Bira und noch nicht so viel Verkehr war, war Süd-Sulawesi eigentlich bekannt für das Toraja-Land. Das Toraja-Land ist ein bisschen zentraler, nördlicher, nordöstlicher von Makassar und ist sehr berühmt für seine spezielle Totenkultur. Und das hat halt seit 30 Jahren halt seine Kultur erhalten, die wird auch lange erhalten bleiben. Und für Nichttaucher ist das Toraja-Land eins der absoluten Highlights. Und die machen dann halt eine Rundtour von Makassar nach Toraja. Und dann wird oft noch halt Bira mit in das Paket mit eingebaut. Und wenn man jetzt schon in dieser Ecke der Welt ist, da macht es definitiv einen Sinn, darüber nachzudenken, ob man das Toraja-Land nicht auch noch mitnehmen möchte. Es ist von Makassar aus, es ist viel Fahrt. Also man kann zwar fliegen zweimal die Woche nach Toraja oder nach Palopo, aber normalerweise startet man in Makassar und nimmt ein Auto oder einen kleinen Bus und fährt dann nach Toraja. Das dauert circa 7 bis 8 Stunden. Und Toraja hat halt, ist wie ein Hochgebirge. Es ist kein Flachland. Also das Klima ist ein bisschen angenehmer. Und wenn man dann vor Ort ist und einen Guide hat, und man ist eigentlich regelmäßig eine Beerdigungszeremonie vor Ort. Und dann kann man mit dem Guide auf die Beerdigung gehen und die Zeremonie komplett mitnehmen halt, ne? Wir waren damals, als wir in Bira waren mit der Familie, auch im Toraja-Land, als wir sehr jung waren. Und das war damals als Kind teilweise auch schockierend, wenn man so sieht, weil auf den Beerdigungen werden viele, viele Tiere geschlachtet. Das ist halt so ein Merkmal, dass halt je mehr Buffalos und Schweine geschlachtet werden, desto höher ist das Ansehen der Verstorbenen oder Verstorbenen. Und die Familie hat halt dadurch halt sehr hohen Status. Und dann haben wir halt gesehen, wenn man da vorbeifährt, die ganzen abgeschlachteten Köpfe.
Oh
Das war
Gott.
damals für uns als Kinder ein Schock. Und ich habe immer noch, wenn ich auf einer Beerdigung bin, so Tränen in den Augen, wenn ich so sehe, wie die Büffel halt nach und nach abgeschlachtet werden halt, ne? Und die sind auch teilweise richtig, richtig teuer, ja. Also da kannst so ab 3.000, aber auch bis 100.000 € losgehen für einen Büffel. Je seltener die sind, desto teurer sind die. Und je seltener der Büffel ist, desto höher ist der Status, den die Familie des Verstorbenen halt bekommt.
Aber
Also
ich
selten.
glaube, Entschuldigung, ganz kurz dazu. Ich glaube, das wird ja dann richtig zelebriert, diese Beerdigung, ne? Das ist ja nicht so wie in Deutschland, kann ich mir vorstellen, dass man dann eben so diese Traurede hat und danach geht der Sarg sozusagen unter die Erde, sondern das ist ja dann wie ein Fest, eine Zeremonie. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja. Also die Toten, wenn sie sterben, die werden nicht sofort begraben, sondern die werden einbalsamiert und erhalten und bleiben dann halt im Familienhaus teilweise auch Jahre, bis die Familie sich halt darauf vorbereitet, die Beerdigung zu
Finanzieren, ja.
finanzieren auch, weil da ist halt viel Geld im Spiel. Und es ist auch so, dass zum Beispiel Familienclans sich gegenseitig halt die Opfergaben, und das wird alles in in ein Schuldenbuch eingetragen. Das heißt, die Familien, die schenken halt diese Opfergaben nicht, sondern die erwarten, dass halt, wenn irgendwann später aus deren Familie einer verstirbt, dass halt die Schuld von damals beglichen wird. Das heißt, es ist halt, ja,
Also ein riesen Schuldensystem
und
über die ganze Community
genau. Und
dort.
deswegen bleibt das auch erhalten, weil wenn da halt zum Beispiel eine Familie das verweigert oder nicht kann, dann verliert die halt sozialen Status und wird dann, ja, wie sagt man das, geächtet vielleicht sogar halt, ne,
Ja,
von
verstehe.
der Community, ne?
Aber
Und meine Frau.
diese Beerdigung an sich ist dann aber eher ein Freudfest oder ist es dann wie in Deutschland, dass alles Trauer ist?
Ich war, glaube ich, ein paar Mal auf einer Beerdigung und es ist eigentlich beides. Also da wird auch getrauert, da wird auch geweint, aber dann gibt es einen Zeitpunkt, wo dann die jungen Männer, die haben mal, sagen wir mal, zwei Bambusstäbe und dann kommt der Sarg oben drauf und dann wird nochmal durchs ganze Dorf gewandert und dann wird auch da der Sarg hochgeworfen und alle sind am Lachen und dann fällt der Sarg fast vom Bambus und alle, oh, dann wird er wieder richtig hergerichtet. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man halt nochmal mit der verstorbenen Person Spaß haben möchte und nicht einfach nur, ja, schade, er ist jetzt verstorben und er war noch jung und so weiter, sondern nein, wir haben jetzt noch einmal richtig Party mit der verstorbene Person.
Aber es ist irgendwie auch schön, dieser Gedanke, dass man sagt, okay, wir kommen alle noch mal zusammen und wir freuen uns noch mal. Also wir dürfen uns auch noch mal freuen und wir sind da und wir lachen und wir wandern durchs Dorf und wir tanzen. Und ja, wie war das für euch, als ihr das erste Mal gesehen habt? Ihr wart wahrscheinlich erst mal ein bisschen schockiert, oder? Also ihr kommt ja, also seid, glaube ich, in Deutschland geboren und aufgewachsen, oder?
Ja, es ist totaler Kulturschock und man muss auch man muss nur noch sagen, die Leute in Toraja, das sind Christen. Der Rest von Sulawesi, vom Südsulawesi ist halt muslimisch, aber das sind Christen. Und weil es halt auch Christen sind, aber so anders, ist total verblüffend. Ja.
Also es war damals schon hart, also schon ein kleiner Kulturschock einfach zu sehen, dass halt so viel Blut und so viel geschlachtet wird. Aber es gibt halt so diese Beerdigungen gehen über mehrere Tage. Und wenn man ja zum Beispiel ein bisschen empfindlich ist oder das halt nicht unbedingt sehen möchte, kann man diese Tage halt vermeiden. Die Guides wissen halt immer Bescheid, wo und wann eine Beerdigung ist und an welchen Tagen welche Zeremonie im Vordergrund steht halt, ne? Und dann gibt es halt auch große und kleine Beerdigungen. Bei den kleinen Beerdigungen, da werden jetzt nicht so viele Büffel geschlachtet, weil es einfach sehr teuer ist halt, ne? Aber wenn das jetzt zum Beispiel so eine Königsfamilie, also die Königsfamilie oder blaublütige Nachkommen, da sind schon ja, tausende Leute halt auf der Beerdigung und da ist halt wirklich groß. Und es gibt auch zum Beispiel das Manene-Ritual. Da werden zum Beispiel die Toten wieder aus den Gräbern geholt. Also die werden ja nicht begraben, sondern die werden in Berggräbern zum Beispiel, die werden halt rausgeholt, aufgehübscht mit Klamotten und werden dann halt durch die Straßen. Und da wird dann halt da mit denen nochmal gefeiert. Und das ist dann aber ein super Highlight. Da muss man wirklich Glück haben, dass man genau zur richtigen Zeit da ist. Und wenn man in Toraja selber unterwegs ist, gibt es halt auch viele, viele verschiedene Stätten, wo man halt die Gräber besehen kann. Es gibt Babygräber, wo die Babys in Bäume eingegraben werden. Also so wie sagt
Ja,
man?
da gibt's Bäume, die, ich weiß nicht, das sind halt Löcher in den Bäumen, also natürliche Löcher. Und da werden halt, damals war das, wenn Kleinkinder sterben, bevor der erste Zahn rauskommt. Diese Kleinkinder werden dann in den Baum begraben. Und die Idee dahinter ist, dass selbst wenn mein Kleinkind gestorben ist, der Baum wächst dann zu. Und die Idee ist halt, dass das Kind trotzdem noch hoch hinaus
Hoch hinaus
wächst.
wechseln kann,
Oh, ist das
ja.
schön. Okay, das finde Was
ich auch sehr
schön ist.
schön.
Und auch mit dem Büffelschlachten, das ist natürlich jetzt alles blutrünstig und brutal. Aber wenn man versteht, woran die Leute dort glauben, dann ist es auch wieder schön, weil die glauben halt daran, dass jeder geopferte Büffel bringt die Seele höher in den Himmel. Daher wollen die auch gerne halt mehrere Büffel haben, damit er halt, damit die Person halt näher zum Himmel kommt und das nicht alleine bewältigen muss.
Was auch ein schönes Erlebnis ist in Rante Pau, das ist da die Großstadt, gibt es einen Bolo-Büffelmarkt. Und dort werden die Büffel gehandelt. Und wenn man da ist, dann gibt es dort, ich glaube, hunderte Büffel von bis, also von klein bis groß und von blauäugig bis normal, würde ich jetzt sagen. Und man kann das halt dann beobachten, wie dann halt die Verkäufer der Büffel die Büffel halt dem Markt anbieten. Und das ist dann mit Auktionen und da ist es wie so ein Jahrmarkt für Viehhandel. Und der findet unter der Woche täglich statt und ist definitiv ein Erlebnis, das mal gesehen zu haben, ja.
Da gibt's eine Story, wenn ich mal das hier einbringen darf. Da war mal ein Tourist hier. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, woher er kam, aber er hatte wirklich viel Geld und er war total fasziniert von dieser Todeszeremonie. Und er wollte halt wirklich einen teuren Büffel kaufen, um halt auch bei der Beerdigung dann angesehen zu sein, dass halt ein Außenstehender da auch wirklich Geld investiert. Und da hat er sich einen teuren Büffel ausgesucht, gekauft, und dann aber auch noch eine Schachtel Zigaretten, die er dann wirklich dann persönlich zu der Familie gebracht hat. Und es wurde falsch übersetzt. Der Übersetzer oder so hat vergessen zu erwähnen, dass der Mann auch einen Büffel gekauft hat. Und dann dachte die Familie, dass er einfach nur kommt mit einer Schachtel von
Oh
Zigaretten.
nein.
Und dann war es halt, ja, Dankeschön. Und der Tourist hatte einfach gedacht, dass er halt noch mehr Danke kommt. Und hat sich erst später herausgestellt, dass er auch einen Büffel gekauft hat. Aber dann war er schon abgereist. Aber das ist halt so eine Story, die geht halt
Nein.
noch rum bei den Guides, dass er halt damals einer war, der wirklich viel investiert hat. Ja.
Der arme Mann, der wollte richtig irgendwie auch was dazugeben und fand die Kultur so schön und wollte seinen Anteil geben und dann wurde das nicht übersetzt. Das ist natürlich schwierig.
Es gibt auch noch Grabstätten, wo man tatsächlich Skeletons, also die Köpfe, die Skelette genau, im Berg direkt sehen kann oder fast sogar schon anfassen kann. Halt, ne? Also da gibt es verschiedene Grabstätten von verschiedenen Familien und auch Königsfamilien, die halt die Toten noch zur Schau stellen. Also ja.
Es gibt ja wirklich verschiedene Totenkulturen, also auch Mexiko und so, die haben ja auch einen ganz anderen Bezug zum Tod wie wir Deutschen. Und ich glaube, für viele Deutsche ist das erstmal so ein, wie für euch ja auch damals, also erstmal so ein Kulturschock, so, hä, wie? Keine Ahnung, die laufen jetzt mit dem Sarg durchs ganze Dorf und feiern nochmal. Wie kann das sein, ne? Und ich
Ja.
glaube, dass es trotzdem aber auch schön ist, mal andere Kulturen kennenzulernen und sowas eben einfach mal mitzuerleben. Vor allem, wenn man eh sagt, man ist vielleicht mal dort in der Gegend, warum sowas nicht einfach mal mitnehmen und sich anschauen?
Genau. Ja.
Wie ist euer
Ist halt auch
Bezug?
sehr,
Sorry,
ja.
ja. Sag.
Ja, ist halt auch von der Natur her sehr schön, ne? Also ist alles sehr grün, viele Reisfelder. Das Klima ist halt angenehmer. Also man kann da auch mit Trekking wird auch oft angeboten da oben. Da kann man halt so eine Tagestour machen, durch die Reisfelder laufen. Also als Gegenpol halt zu den Zeremonien halt, ne?
Wie ist dein Bezug eigentlich zu Toraja?
Ich habe meine Frau 2023 geheiratet und sie kommt tatsächlich aus Toraja. Sie kommt aus Makade, das ist ein bisschen südlicher. Und daher habe ich halt einmal im Jahr fahren wir mindestens zu Weihnachten nach Toraja, um die Familie zu sehen. Ich habe die Großfamilie halt, wir hatten ja alle hier in Bira, haben gefeiert. Und ich war auch letztes Jahr im August nochmal mit einem guten Freund in Toraja für 4 Tage unterwegs. Und ja, kommen wir immer wieder gerne zurück.
Sind diese Beerdigungen und sowas, ist das auch in Bira oder eher nur so in Toraja?
Also diese Kultur mit diesen Zeremonien, die gibt es tatsächlich nur in Toraja.
Ah, okay.
In Bira, da werden die relativ schnell nach dem muslimischen Glauben schnell beerdigt.
Ah, okay. Wahnsinn. Das ist ja gar nicht so weit weg eigentlich und trotzdem ist es eine komplett andere Kultur dann wieder.
Ja,
Auch spannend.
ist auch, ja, das ist das halt so mitten im Berg, dass dann plötzlich eine Community von Christen sich entwickelt hat. Also Ja, schon spannend, dass das halt ja so umringt halt durch das Gebirge und
Und es ist alles sehr friedlich hier. Also man hört hier irgendwie nie, dass da irgendwie Hass oder irgendwas ist zwischen den Muslimen und den Christen, was ich auch sehr, sehr angenehm finde natürlich. Oder auch für Reisende ist das angenehm, dass man halt weiß, dass die Leute hier in Sulawesi total friedlich sind und lassen einen machen. Ja.
Schön, sehr schön. Wie empfiehlt ihr denn eigentlich zu reisen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt mir das mal angucken, ich möchte mal nach Toraja, worauf muss ich denn achten?
Also von der Reisezeit, ich würde jetzt mal sagen, so 4, 5 Tage kann man einplanen, wenn man dann halt eigentlich hauptsächlich zum Tauchen kommt, ist das eine gute Ergänzung halt. Ne? Von der Reisezeit her, lass mich nicht lügen, ich kenne mich jetzt mit den Monsunzeiten, beziehungsweise wann ist da die Regenzeit. Es ist anders als in Makassar und in Bira. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber
Ich denke mal so, die sicherste Zeit fällt quasi in den deutschen Sommerurlaub. Also Juli, August, September ist immer total safe für Sulawesi. Ja. Ich glaube, in Toraja, da regnet es, glaube ich, fast jeden Tag, aber dann auch wirklich nur eine Stunde am späten Nachmittag. Ja, weil es halt im Gebirge ist.
Wie komme ich am besten eigentlich nach Toraja? Wie muss ich denn da fliegen?
Also man landet in Makassar und normalerweise wird man halt fährt man über Land mit einem kleinen Bus oder mit einem Auto, nachdem wie viele Leute man sind, dann fährt man Richtung Rante Pau und das dauert circa 8 Stunden. Und was man machen kann, ist, zum Beispiel was wir gemacht haben, dass wir dann halt auf dem Rückweg geflogen sind. Dass wir sind dann von Palopo, das war dann eine Stunde entfernt, sind wir dann zum Flughafen und dann sind wir 45 Minuten nach Makassar wieder zurückgeflogen, um halt die lange Reisezeit zu vermeiden im Auto. Man kann auch theoretisch von Torajaland über Land direkt nach Bira fahren. Man stoppt dann in Senkang, kann man dann halt noch die Seidenfabriken sehen und auf dem See eine Kanutour machen und dann halt übernachten und dann am nächsten Morgen nach Bira weiterfahren. Aber das ist schon eine lange Strecke. Da ist man, wenn man durchfährt, 12 Stunden unterwegs. Ja.
Okay, wow,
12 Stunden.
doch auch, ja.
12 Stunden oder 11 Stunden und Senkan, der See ist halt auf der Hälfte der Strecke. Und was man da auf diesem See sehen kann, ist halt ja auch ein kleines Volk, die halt wirklich seit jeher auf dem See leben halt. Die haben da Häuser auf dem See und das kann man sich dann da anschauen. Genau. Ja.
Ja.
Um halt sich ein bisschen die Beine zu übertreten. Aber es ist schon eine lange Strecke.
Ja, die haben Häuser auf den Seen. Wie bewegen sie sich dann fort? Mit so kleinen Booten oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die haben halt ihre Kanus, von denen sie dann von dem Haus dann wieder aufs Land fahren. Aber das Haus ist permanent auf dem See. Und da leben die auch. Dann gehen die abends dann wieder zurück und schlafen dann da auf dem See.
Wahnsinn, ist auch nicht schlecht, oder? Also kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Was habt ihr irgendein schönes Erlebnis, von dem ihr erzählen könnt, von Turaja?
Ja, natürlich für mich jetzt mit meiner Familie, mit meiner Frau, das ist mal schön, die ganzen Kinder zu sehen. Ich finde, Toraja selber halt ist noch so ein bisschen sehr traditionell. Also das Stadtbild und die Landschaft, das ist halt sehr, sehr landschaftlich mit kleinen Straßen, also kleinen Landstraßen. Ich kann mir gut vorstellen, irgendwann später mal in Rente zu gehen, einfach halt um im Reisfeld, also mit den Aussichten. Da ja so seine Zeit zu verbringen. Und meine Frau würde sich vielleicht mal wünschen, dass wir irgendwann mit der Familie zusammen da oben auch ein Hotel machen. Da ist halt auch noch viel Bedarf. Aber da habe ich jetzt noch, das habe ich noch mal so auf so einen 5 bis 10 Jahresplan geschoben. Eine schöne Erlebnis war ja, damals mit der Familie halt zu reisen. Papa und Mama und unseren kleinen Brüdern. Da halt die Kultur mal anders zu erleben, weil wir kannten damals ja nur Deutschland und das ist für Indonesien auch nochmal sehr, sehr unique, also sehr, sehr speziell.
Ich hatte noch mal ein Erlebnis. Ich war da mal vor ein paar Jahren mit einem Roadtrip. Da haben wir uns halt unser Auto hier genommen und sind dann halt die Ostküste über Senkan an einem Tag durchgefahren nach Toraja. Und dann waren wir da am zweiten Tag, glaube ich, hiken. Da gibt es mehrere Berge, da gibt es mehrere Trails, wo man da hochgehen kann. Da ist man auch ab und zu auf Wolkenhöhe.
Ja,
Ja,
ach ja, stimmt.
genau.
Ja.
Und
Wahnsinn,
dann waren wir
okay.
oben. Ja, und dann haben wir da so einen Felsen gesehen und der sah wirklich aus wie so ein Gorillakopf. Wir dachten uns, warum ist das nicht bekannt? Warum sieht das kein anderer? Dass das da irgendwie kein besonderer Aussichtspunkt ist. Und dann auf dem Weg nach Rot hat es angefangen zu regnen. Und da sind wir wirklich da Schuhe ausgezogen, barfuß, die Steine runtergerutscht. Da war wirklich, das war schon so ein
Ja.
Race. Das war eine coole Erfahrung damals im Turajaland, ja.
Ja, ich glaube, es ist auch eine wahnsinnig schöne Natur dort, ne? Dadurch, dass es ja da auch immer wieder regnet und dann tropisches Klima und so. Ich glaube, ihr habt tolle Landschaften dort.
Ja, absolut, absolut. Also mir fällt jetzt gerade noch ein, ich war einmal auf einem Social Media Trip in Toraja und da waren wir halt mit einem Guide unterwegs, der hat uns auf eine Zeremonie gebracht und er hat gefragt, ob unser Team und ich das Schwein auf dem Bambus, also das waren vorne ich und hinten ein Freund. Wir hatten dann so ein lebendes Schwein, das halt an so einem Bambus festgebunden wurde und wir durften das halt zusammen mit der anderen Familie als Opfergabe zu der Familie bringen. Und da habe ich ein Video von, also mit tat zum Schwein leid. Aber ja, das war eine coole Ehre für mich halt, da diese Opfergabe geben zu dürfen.
Ich glaube, das ist viel in der Kultur so dort, ne? Mit Opfergaben und dass man eben einfach, ja, ich sag mal, ein Lebewesen übergibt und so. Sowas gibt es ja, ich meine, das gibt es in Deutschland nicht, ne? Wir sind da komplett raus, wir kennen sowas nicht. Aber ich glaube, das hat einen wahnsinnigen Stellenwert in solchen Religionen.
Ja, da gibt's auch noch ein Ritual hier in Bira, bei den Bootsbauern, was wir in der ersten Episode angesprochen haben. Und wenn ein Boot hier fertig gebaut wird, gibt es auch verschiedene Rituale, aber eins davon, das bekannteste ist, dass man halt eine Ziege opfert und das Blut wird dann auf dem Boot verteilt. Und der Kopf, der wird vorne ans Boot gehangen und der Schwanz wird hinten ans Boot gehangen. Und das gibt dann halt gutes Glück und vertreibt die bösen Spirits auf hoher See. Das ist also deren Glaube hier. Ja.
Wahnsinn. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, als ihr dann damals hergekommen seid, dass ihr erstmal einen kompletten Kulturschock hattet, als ihr das erste Mal gesehen habt, oder?
Ja, schon. Wobei wir sind auch mit beiden Welten aufgewachsen. Mama ist ja Indonesierin, wir waren immer regelmäßig Urlaub machen. Aber so einige Sachen waren schon sehr, sehr fremd. Und besonders als Kind ist das dann halt sehr befremdlich. Wenn man größer wird, dann lernt man das auch zu schätzen. Nur man, ja, wenn man das halt so als erstes Mal sieht, dann, wenn man da jetzt nicht so offen vorbereitet ist, was man da sieht, dann ist das schon, ja, schon Kulturschock, wie du sagtest, ja.
Ja. Aber ich finde trotzdem, also Reisen ist ja genau dafür da, um eben andere Kulturen auch mal kennenzulernen und denen ihre Bräuche kennenzulernen und eben auch solche Zeremonien und sowas. Ich finde sowas super interessant. Und auch was ihr zum Beispiel vorher gesagt hattet mit den Büffeln, dass das dafür da ist, um sozusagen im Jenseits dann höher aufzusteigen und so. Und da ist ja überall immer irgendein Meaning dahinter, also irgendein Grund, warum das schon seit Jahrtausenden gemacht wird. Und ich finde es super, super spannend, einfach sowas mal mitzuerleben oder einfach sowas mal zu sehen.
Ja, absolut.
Was meint ihr denn, wenn ich jetzt Toraja als Tour mitmachen würde, wie viele Tage, ich sag mal, perfekt wären?
Also ich denke mal, für Taucher, die eigentlich mehr zum Tauchen kommen, wären 3, 4 Tage gut, um alles gesehen zu haben. Also nicht alles, aber halt so die Hauptorte. Also die Gräber, die Babygräber, die Reisfelder, das Trekking. 3, 4 Tage und man kann das, manche bleiben auch 2 Wochen, wobei ich persönlich fand 4 Tage komplett ausreichend halt, um halt Einblick zu kriegen. Das Wichtige ist halt, dass man mit dem Guide da ist und das mit dem Guide vorher abspricht, an welchen Tagen man kommen möchte und er halt sofort fragt und weiß, wo halt eine Zeremonie ist, weil das sollte man miterlebt haben halt, ne? Eine Beerdigungszeremonie, so eine Feier.
Sorry.
Ja.
Denke, Taucher oder Nichttaucher, es kommt bald aufs Gleiche hinaus. Also 3, 4 Tage, dann hat man das Allermeiste gesehen. Und das Gute ist, dass es da auch deutschsprachige Guides gibt,
Ja.
nicht nur Englisch. Von
Ja.
daher ist das nochmal viel angenehmer. Ja.
Ja, auf
Genau.
jeden Fall. Ja, klar, natürlich. Der kann es dir dann natürlich auch besser erklären, beziehungsweise du verstehst dann alles viel besser und das macht es natürlich für viele einfacher. Okay, ihr meintet, glaube ich, auch, dass ich glaube, direkt dort bei Toraja kann man, glaube ich, nicht tauchen, richtig? Sondern das wäre dann eher in anderen Regionen, aber wäre auf jeden Fall trotzdem interessant, Toraja nochmal mitzumachen.
Genau. Ja, das ist eine gute Ergänzung zu dem, um halt Südsulawesi auch mal gesehen zu haben, wofür es eigentlich bekannt ist. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, Ramang Ramang zum Beispiel ist eine Stunde entfernt vom Flughafen in Makassar. Das kann man auch gut kombinieren, dass man halt entweder bei der Ankunft oder bei der Rückfahrt in Ramang Ramang anhält. Das ist die zweitgrößte Karstlandschaft der Welt. Das sind diese Limestones, heißen die. Ich glaube, Karst heißt das deutsche Wort, ne? Und da fährt man halt 20 Minuten mit dem Kanu, mit motorisierten Kanu durch eine Mangrovenflusswelt. Und kommt dann halt in so einem Tal an, wo links auf beiden Seiten große Karstberge sind. Und man kann dann halt über Stege, über kleine Seen, die das Tal erkunden. Und da gibt es verschiedene Höhlen. Und da wurde auch vor ein paar Jahren halt eine Höhlenmalerei gefunden.
Ja, mit den Händen,
Mit den Händen,
ne?
genau. Ich weiß jetzt nicht genau wie alt, aber schon sehr, sehr, sehr alt. Also ich glaube, 10.000 plus, wenn ich mich jetzt mal schätze.
Wahnsinn.
Die sind nicht leicht zu finden. Da braucht man schon einen Guide und muss ein bisschen länger da bleiben, was auch gut ist, weil ich glaube, wenn das zu offen erkundet ist, dann wird das halt nicht gut genug geschützt, um halt sowas aufrechtzuerhalten.
Und da gibt es auch noch den Bantimurung Nationalpark, ne, mit den
Ja.
riesen, riesen Schmetterlingen. Also die sind wirklich so groß wie eine Hand.
Ja.
Die werden leider weniger, aber die gibt es noch, ja. Ist halt auch wunderschön, kann man sich auch noch anschauen. Ja.
Wahnsinn, okay. Also ich merke schon, es gibt einiges dort zu sehen. Ich glaube, der eine oder andere hat auf jeden Fall auch Lust, mal vorbeizukommen und diese Tour eben zu machen und vor allem mitzumachen. Und wir haben ja jetzt hier auch wieder in dieser Folge einige Insider-Tipps bekommen. Bin ich natürlich sehr dankbar darüber. Und ich würde sagen, falls du da draußen jetzt auch gerade diese Folge hörst und sagst, ey, ich möchte unbedingt mal diese Tour machen, ich möchte das vielleicht sogar eben auch kombinieren mit Bira. Dann haben wir jetzt was für dich. Und zwar, wie immer, haben wir alle Informationen hier in den Shownotes verlinkt. Dann bist du mit einem Klick direkt da, kannst dir alles durchlesen. Und falls du das Ganze auf YouTube streamst, natürlich auch hier in der Infobox. Und natürlich verlinken wir die beiden auch für euch. Dann könnt ihr auch einfach mal die beiden anschreiben und einfach mal fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich sage herzlichen Dank an euch. Schön, dass ihr bei mir im Podcast wart. Und vielleicht kommt ihr noch mal irgendwann in den Tauchtalk.
Wir würden uns freuen. Dankeschön, ja.
Dankeschön.